Ja, dann möchte ich gern weitermachen und den letzten großen Block jetzt wirklich anschneiden. Das ist also einerseits ein Schnitt im Thema, darum hier diese große Überschrift nochmal, Teil 4. Andererseits ist es so, dass vieles von dem, was wir jetzt so technisch gerade hatten, welche Formate gibt es zum Beispiel für die Kompression, welche Bildauflösungen sind gängig, die spielen natürlich jetzt hier auch wieder mit rein. Es ist nicht so, dass es ganz getrennt ist. Es geht also um das, was in diesem Standard, den ich ganz am Anfang zitiert habe, Conversational Multimedia Services, hieß also Unterhaltung sozusagen im Sinn von mehrere Menschen kommunizieren in der Gruppe miteinander, also eine Konferenz. Und was ich erzählen will, ist zunächst mal, was ist überhaupt Multimedia-Konferenz, Conferencing? Was sind Gerätschaften, die man dafür benutzt? Ich will eine ganze Menge über Anwendungsbeispiele auch erzählen, wo das ta tatsächlich eingesetzt werden kann und eingesetzt wird. Der erste Bereich, also Kapitel unter Abschnitt 1 und 2, sind so ein bisschen allgemein und weicher Stoff. Abschnitt 3 und 4 sind dann ein bisschen technischer und vielleicht auch ein bisschen trockener, wo eben einfach Begrifflichkeit eingeführt wird, wie nun die Architektur von so einem Mehrpunkt-Konferenzsystem aussehen kann. Und einfach nochmal die wichtigsten Standards auch ganz kurz Revue passieren. Ich habe ein paar Bücher angegeben. Man sieht, dass die zum Teil schon relativ alt sind und deswegen auch manche der Informationen da drin nicht mehr wirklich aktuell. Oder das letzte Buch, das aktuell ist, ist ein bisschen auf Produkte von einem Hersteller bezogen. Es ist nicht ganz so leicht, da gute Literatur zu finden. Das ist am ehesten immer noch Informationen im Web. Ja, was ist denn eine Videokonferenz, vielleicht ein bisschen allgemein eine Multimedia-Konferenz. Das ganz wesentliche Schlüsselwort dabei ist Synchron. Das heißt, es geht um eine Gruppe von Teilnehmern an so einer Konferenz, die synchron Multimedia-Daten miteinander austauschen. Natürlich denkt man sofort an Video, Audio natürlich auch. Vielleicht ist Audio sogar das, was zunächst mal das Bekannteste ist, weil Telefonkonferenzen tatsächlich, was sind das ja auf dem Markt eine massive Verbreitung hat. Videokonferenzen sind die Ergänzung um Video. Aber es können auch andere Dinge sein, wie zum Beispiel Bilder oder auch irgendwelche Daten, irgendwelche Modelle, zum Beispiel CAD-Dateien von irgendeinem Produkt oder so. Und diese Konferenzteilnehmer sind physikalisch voneinander getrennt. Das heißt, sie sind mindestens in getrennten Räumen, oft ziemlich weit voneinander entfernt. Sitzen also nicht im gleichen Raum, was ja der Unterschied zu Kollaborationslösungen wäre, wo man wirklich, also lokalen Kollaborationslösungen, wo man zum Beispiel an einer großen Wand oder einem Tisch oder so Informationen miteinander austauscht. Bilder, die dort ausgetauscht werden, können ganz verschieden sein. Es kann natürlich einfach ein Passbild quasi, ein Profilbild der Teilnehmer sein. Es können Bewegtbilder sein oder auch Standbilder und die Standbilder können auch weiteres zusätzliches Material, einfach Illustrationen sein. Ich will aber so ein Bild, das zum Beispiel eine Grafik, die Dinge erklärt. Oder ich habe auch einen Bildschirminhalt oder den Inhalt eines Teils des Bildschirms von einem Fenster. Auch das kann wieder entweder ein Standbild sein oder sogar interaktiv sein. Das heißt, da gibt es, also ich mehrere Mauspointer zum Beispiel habe. Da gibt es also eine große Bandbreite von verschiedenen komplexen Lösungen. Der Sound, der kann natürlich auch verschiedene Quellen haben. Das, woran man sofort denkt, ist, dass natürlich jeder ein Mikrofon hat und seine Stimme sozusagen zu den anderen Teilnehmern übertragen wird. Aber es gibt natürlich auch die Situation, dass man zum Beispiel einen Clip einspielt, ein Soundbeispiel einspielt oder auch ein Videobeispiel einspielt, wo Sound dabei ist. Das heißt, er kann auch noch aus weiteren Quellen kommen. Es gibt eine spezielle Variante noch. Bis jetzt waren das so synchroner Austausch von Multimedia zwischen einer Gruppe von Leuten. Da hat man also so an Individuen gedacht, die Endpunkte sind. Was aber durchaus häufig vorkommt, gerade in der Industrie, ist, dass man Gruppenvideokonferenzen hat. Das heißt, die Endpunkte sind nicht einzelne Menschen, sondern sind ganze Gruppen von Teilnehmern. Also sitzen in zwei Räumen zum Beispiel, sind zwei Konferenzräume, da sitzen jeweils vier, fünf Leute und die sind über eine Videokonferenz zusammengeschaltet. Also auch das ist eine ganz klassische Form der Videokonferenz und ist dann natürlich auch irgendwie der synchrone Austausch von Multimedia-Informationen zwischen allen Teilnehmern, aber zuerst mal gebündelt sozusagen in diesen Gruppen. Und das Gegenstück dazu ist das Personal Video Conferencing, ist das einzelne Benutzer, das sind sozusagen einzelne Personen. Wenn man zwei Seiten hat, dann spricht man von Point-to-Point oder Multipoint, wenn es mehr als zwei sind. Das Ganze ist ein kulturhistorisch interessantes Gebilde. Also Videotelefonie, sagen wir mal, ist eine uralte Idee. Also es gibt sogar noch ältere Quellen, die um so 1900 rum sind. Aber der erste, denke ich mal, wirklich beeindruckende, oder ich weiß nicht, ob es der erste ist, aber jedenfalls ein sehr früher wirklich beeindruckender Prototyp sozusagen davon, ist in dem berühmten Film Metropolis von Fritz Lang 1927, den sich übrigens absolut lohnt anzuschauen. Gerade wenn man mit Automatisierung von Prozessen zu tun hat. Dort ist tatsächlich, also ich habe leider den Videoclip noch nicht gefunden, muss man den vielleicht mal selber raussuchen. Da ist tatsächlich eine Szene drin, in der hier irgendwie der Chef seinen Untergebenen irgendwie da herpfeift oder ausfragt oder was auch immer, weil irgendwas schiefgegangen ist. Und das wird über eine richtige Videokonferenzstation gemacht, also mit allem drum und dran. Ne? Wir haben einen großen Bildschirm, dort ist der Partner auf der anderen Seite. Und das Ganze immerhin 1927 schwarz-weiß, in einem Stummfilm übrigens, nur mit Zwischentiteln, also mit Musik, das ist keine Sprache drin. Also das geht so weiter. 1968, 2001 von Stanley Kubrick, A Space Odyssey, wenn Sie, hoffentlich auch einen Film, den alle gesehen haben, wenn diese Astronauten sich verabschieden auf der Station, dann ist es ganz selbstverständlich für die, dass es eine Telefonkabine gibt mit dem Bell-Logo und da ist natürlich ein Videotelefon drin, dass man geht. Und der telefoniert da mit seiner Familie von der Raumstation aus. Das Ganze weiter in Science-Fiction-Filmen ohne Ende. Das ist jetzt leider zu dunkel, um hier irgendwas zu sehen. Man sieht eigentlich bloß, dass der Captain Kirk da irgendwie drin ist, wenn man genau hinschaut. Aber vor dem Captain Kirk steht ein Monitor. Interessanterweise ist das ein schöner Monitor für Videokonferenzen. Das ist nämlich so ein dreieckiges Gebilde mit drei Monitoren auf den drei Seiten. Also die Ausdrucke haben oder das online anschauen können, das sehen. Und da sind eben Videobilder von anderen Konferenzteilnehmern drauf. Es ist in Star Trek in den 70ern ein Standard-Inventarstück von den Raumschiffen. Das heißt, man hat seit langem irgendwie das Gefühl, das müsste eigentlich selbstverständlicher Bestandteil eines Alltags sein, wenn man also jetzt an die technisierte Zukunft denkt. Jetzt ist ja die verrückte Situation, dass wir 2011 sind, also 10 Jahre nach dem Datum, das der also als weit, weit in die Zukunft projiziert, sich vorgestellt hat. Und irgendwie ist es mit der Videokonferenz immer noch so ein Thema. Also die Videotelefone, die in großer Menge rumstehen, die gibt es irgendwie noch nicht. Also das heißt, so ein bisschen ist Videotelefonie auch ein Beispiel dafür und Videokonferenzen ein Beispiel dafür, dass Technologien extrem lange brauchen oder möglicherweise sich extrem schwer tun, damit tatsächlich in den Alltag integriert zu werden. Es ist gar nicht ganz leicht, das zu verstehen, warum das so ist. Ich habe noch mehr so interessante historische Beispiele. Also die erste Videokonferenz, die die Bell Labs organisiert haben, zwischen Washington und New York, war in den 20er Jahren. In der Kriegszeit ist das so ein bisschen zum Stillstand gekommen, aber in den 40er Jahren hat man wieder weitergearbeitet an Videokonferenzen und 1964 haben die Bell Labs ein wirklich marktfähiges System angeboten, das wirklich verkauft wurde, das Picturephone. Also als Beleg habe ich hier eine Anzeige von 1964. Bell System introduces Picturephone Service. Da sieht man auch ein Bild von diesem Ding, was ein bisschen ulkig ist, weil es natürlich eine Kathodenstrahlröhre ist, darum braucht man eine gewisse Tiefe. Hat aber eigentlich ein ganz schickes, futuristisches Design. Und das ist jetzt nicht irgendein Laborprototyp oder so, sondern das ist tatsächlich ein System, das verkauft wurde. Also die Anzeige war irgendwo in der Time oder so und die wollten, dass Kunden das tatsächlich kaufen und benutzen und es war also ein kompletter Dienst da. Das gleiche in Japan von NEC oder in Großbritannien von der British Telecom, die haben auch solche Systeme angeboten, die nicht wirklich erfolgreich waren. Also die gibt es eben diese berühmten Pioniere, die sowas dann ausprobieren und das war es aber dann, wurde wieder eingestellt. Dann hat man in den 80er Jahren wieder angefangen. Also es gab da ein paar Projekte, die zum Beispiel Videosignale auf Telefonleitungsbandbreite komprimieren wollten, dass man nun wirklich vernünftige Qualität hat und das ganz normale Telefonnetz benutzen kann und nicht irgendwie viele Telefonleitungen zusammenschalten muss oder so, was sonst das Problem wäre. Und da ist auch PictureTel, also ein softwarebasiertes Videokonferenzsystem daraus entstanden. In den 90er Jahren Intel, das ProShare-System, das auf ISDN funktioniert, mit zwei Kanälen. Und dann in dem Zusammenhang auch die Standards H323 und H324, die ein berühmtes Kompressionsverfahren, das man heute in den Nachfolgern noch durchaus sieht, geliefert haben. Also da ist schrittweise, gab es eigentlich immer, wenn man so sagt, so alle 10 Jahre oder so, neue Generationen von Systemen, die Videokonferenzdienste ermöglicht haben. Bis heute, seit den 60er Jahren, seit den 90er Jahren ist es so, dass man immer stärker natürlich von den Telefonnetzen weggeht und auf IP-Netze geht, aber auch dafür gibt es jede Menge Lösungen, wie Sie wissen natürlich, Skype und Konsorten. Vielleicht ist Skype sogar der erste Dienst, den müssen wir jetzt vielleicht da nochmal drunter schreiben, vielleicht sogar der erste Meilenstein von so einem Videokonferenzdienst, der so aus der Nische rausgekommen ist, eine relativ große Verbreitung gefunden hat. Vermutlich deswegen, weil er umsonst ist und man nichts extra tun muss. Naja, sagen gerne ein bisschen mehr. Vielleicht nochmal zu den historischen Beispielen, das ist vielleicht einfach schwer zu glauben, das ist jetzt richtig Museum. Das ist das Picturephone Modell 1 von Western Electric und das ist, steht das hier irgendwo, Picturephone 1964, nee, von Western Electric, das ist aber auch in den 60er Jahren tatsächlich diese Anzeigen hier und das ist das offizielle Produktfoto und das ist eine Anzeige, also wirklich eine Kreuzung aus dem Telefon und dem Fernseher wieder ganz deutlich steht. Ja, Picturephones ist sozusagen eine spezielle Version auch eigentlich nur von einem Videokonferenz- oder Telefonsystem. Die gibt es, wie gesagt, seit vielen Jahren und das ist jetzt von einer Firma, die solche Geräte baut, Etra, die Bilder, und es gibt auch verschiedene andere Hersteller auch. Also das wäre zum Beispiel ein Telefonset mit einem Monitor und einer Kamera drin. Das ist praktisch wirklich die Erweiterung von einem Telefon um Videomöglichkeiten, Videodisplay und Kamera. Gibt es, wie gesagt, für ISDN schon seit langem. Gibt auch Modelle, die man auf der Straße, das sind jetzt auch jetzt keine Mockups oder so, sondern Geräte, die wirklich produziert wurden. Auch Geräte, die man auf der Straße quasi wie einen öffentlichen Fernsprecher betreiben kann und benutzen kann. Eine zweite ganz andere Art von Systemen sind welche, die grundsätzlich auf eine Büroumgebung ausgerichtet sind, wo es sowieso Monitore gibt, wo es PCs gibt, also Desktop-Systeme. Das ist also typisch dieses Bild hier. Man hat also einen PC-Monitor und eine Kamera obendrauf. Also man sieht auch schon ein bisschen älteres Bild, weil das ein Kathodenstrahlmonitor ist. Das ermöglicht einerseits die Anwendung von Videotelefonie, hat aber noch zusätzlich die Möglichkeit, dass ich viele andere Dinge machen kann, zum Beispiel Application Sharing, also dass ich zum Beispiel die gleiche Anwendung aufmache, was weiß ich, sei es eine PowerPoint-Präsentation oder wirklich eine kollaborative Anwendung, wo die Leute gemeinsam auf irgendeinem zum Beispiel CAD-Modell arbeiten, der eine dreht es und zeigt mit dem Mauszeiger irgendwo hin, der andere dreht es zurück, weil er eine Frage hat. Solche Dinge sind mit Desktop-Systemen möglich, wäre natürlich mit einem Videotelefon überhaupt nicht vorstellbar. Nachteil ist natürlich, dass es nur eine Person sozusagen wirklich davor sitzen kann, dass mit diesen kleinen Kameras, das auch mit der Bildqualität sich in Grenzen hält und wenn man nicht ein Headset oder ein Umhängemikrofon benutzt, die Tonqualität auch entsprechend schwierig ist. Die Kosten sind dramatisch gesunken, also von 2001 haben wir noch von bis zu 2000 Euro Ausstattung für einen PC zusätzlich geredet. Inzwischen, Sie wissen es, auch die Maschine hier hat oben eine kleine Kamera da über dem Bildschirm, die man fast nicht sieht. Das ist inzwischen eigentlich Standardausstattung von PCs geworden. Was möglicherweise auch dazu führt, dass jetzt die Akzeptanz größer wird, weil diese Investition, extra was zu kaufen, dass man nun dann Konferenzen machen kann, war natürlich einer der vielen Blöcke sozusagen, die das aufgehalten haben. Deswegen ist Skype jetzt ein System, das relativ weit verbreitet wird, auch weil es wahrscheinlich die Kosten für die Software nicht anfallen, wenn man es also zunächst einfach kostenfrei benutzen kann. Aber wie gesagt, es gab lange vorher andere Systeme. NetMeeting von Microsoft zum Beispiel ist seit langem vermarktet worden. Oder auch offene Systeme wie das GNOME-Meeting, die NetMeeting sozusagen nachgebaut haben. Es gibt auch Hersteller, die dort wirklich Spezialsysteme verkaufen. Vicon und Polycom sind zum Beispiel zu nennen, die wirklich Spezialsysteme geliefert haben oder auch immer noch liefern, die auf dem Markt aktiv sind, sozusagen speziell konfigurierte PCs. Ja, und der iMac da unten, das soll eben daran erinnern, dass heutzutage Standard-PCs ja im Prinzip die Funktion angefangen haben zu übernehmen. Typ 3 sind die sogenannten Setup-Systeme, das heißt, ich habe eine Kiste, in der alles drin ist, was ich für so eine Videokonferenz brauche. Also Kamera, Mikrofon, Lautsprecher, die ganzen Codierungsgeschichten, Netzschnittstelle, und das setze ich auf ein Fernsehgerät oder einen Monitor drauf. Also wohlgemerkt, da ist kein PC da, sondern es ist einfach ein Monitor, den ich zum Beispiel in einem Konferenzraum sowieso habe, um Videos abzuspielen oder irgendwie Präsentationen zu zeigen. Und die Idee ist, das ist so einfach zu benutzen wie ein Fernsehgerät. Geht also über irgendwelche Knöpfe und eine Fernbedienung. Ich brauche keine PC-Kenntnisse, muss nicht wissen, was eine Maus ist und ähnliches. Das heißt, es zielt auf diese Computer-Illiterate-Users, also Benutzer, die mit Computern eigentlich nichts am Hut haben oder das zumindest nicht einbinden wollen in den Arbeitsablauf. Die sind relativ teuer, die Dinger, und haben natürlich das große Problem, dass man diesen berühmten Vendor-Login hat. Das heißt, man legt sich auf ein bestimmtes System fest und wird mit dem weiterarbeiten müssen. Und wenn man jetzt irgendwie eine bessere Kamera haben will oder so, dann muss ich typischerweise das ganze System austauschen, während ich bei dem Typ 2, also wenn ich einen PC habe, dann kann ich mir halt einfach eine bessere Kamera kaufen und das war's und die anschließen. System Typ 4, und das sind zwei Hersteller, die jetzt auch immer noch ganz fleißig in dem Geschäft drin sind und gute Geschäfte machen, Sony und Tandberg, von denen die Beispielsysteme sind. Das sind Systeme, die man sozusagen gerade noch bewegen kann, Rollabout System, das heißt, ich bewege sie auf Rädern zum Beispiel irgendwo hin. Das hat die Form von ja, irgendwie so einem Turm oder so einem kleinen Kasten, so wie dem hier, wie dieser Medienschrank hier, den man so auf Rollen bewegen kann und irgendwelche Dinge vielleicht noch rausnehmen kann und daneben stellen auf dem Stativ. Dort sind typischerweise höchstwertige Monitore drin, also wirklich, man legt auf sehr, sehr hohe Qualität Wert, oft mehrere Monitore. Sie haben eine Kamera, eine sehr gute Kamera, die meistens steuerbar ist, das heißt, es ist auch dafür gedacht, dass mehrere Leute davor sitzen. Man sieht schon, also für kleine Gruppen mit 3 bis 6 Leuten, die können sich in einem gewissen Abstand davor setzen, haben durch die gute Qualität der Kamera, kann man aber immer noch ein gutes Bild erzeugen. Und die Monitore sind auch so groß, dass man dann was Vernünftiges sieht. Auch das Beispielfoto hier, man sieht schon, man kommt jetzt in den Bereich des Group Video Conferencing, wo ein Konferenzraum mit einem anderen zusammengeschaltet wird. Dementsprechend sind die natürlich auch teurer. Also ich habe jetzt mal als Größenordnung 10.000 bis zu 10.000 Euro dahingeschrieben. Und die letzte, Typ 5, die teuerste Variante davon, ist, dass es spezielle Räume gibt, die wirklich ausgestattet sind für Videokonferenzen. Das ist eine Sache, die auch so ein gewisses Auf und Ab erlebt hat. Also Videokonferenzräume in der Industrie sind auch eigentlich ein uraltes Phänomen. Ich kann mich erinnern, was schon eine gewisse Zeit her ist, als Werkstudent hier in München bei Siemens gearbeitet habe, haben die uns ganz stolz zuerst mal einen Videokonferenzraum gezeigt. Da gab es den verschiedenen Standorten eben Videokonferenzräume, die miteinander verschaltet waren. Und die haben irgendwie so ähnlich ausgeschaut wie hier. Noch ein bisschen futuristischer, um ehrlich zu sein. Es war ein richtiger Kreis, wo dann irgendwie jeder seinen Monitor vor sich hatte und einen großen Monitor in der Mitte. Und das Prinzip ist jedenfalls, diese Monitore und Mikrofone und so weiter, das ganze Equipment ist eingebaut in den Raum. Ich habe eine bestimmte Sitzanordnung, auf die das hin optimiert ist. Und habe natürlich extrem hohe Qualitätsanforderungen oder Qualitätsleistungen dabei. Andererseits sind die kostenmäßig quasi unbegrenzt nach oben. Das ist ein Beispiel, ich habe das eingescannt aus dem Buch von Rhodes, um vielleicht was ganz Nettes nochmal zu visualisieren. Das ist ein virtueller Videokonferenzraum. Hier haben wir zwei Teilnehmer, hier haben wir sieben Teilnehmer. Hier stehen die Monitore, hier stehen die Monitore und dazwischen ist ein virtuelles Fenster. Die amerikanische Landkarte darunter soll andeuten, dass der eine Raum an der Westküste ist, der andere an der Ostküste. Und dieses Fenster nicht wirklich da ist, sondern da ist halt jeweils bloß eine Mauer hinter den Monitoren. Aber die ganze, das mentale Modell sozusagen, um die MMI anzuschließen, der Teilnehmer, ist, dass sie durch das Fenster durch und zwar ein offenes Fenster, weil man auch Sprache versteht, mit den anderen Teilnehmern sozusagen kommunizieren. Es ist ein sozusagen erweiterter und zusammengeschlossener großer Raum, den man da produzieren will. Was man so ein bisschen schon gesehen hat bei diesen Gerätschaften, war, dass da immer die Kamera eine gewisse Rolle spielt. Die kann ganz verschieden sein. Es kann eine ganz kleine Webcam sein oder es kann eine sehr aufwendige steuerbare Kamera sein. Und gerade bei solchen steuerbaren Kameras ist natürlich die Frage, wie die gesteuert wird. Da gibt es ganz verschiedene Sachen. Zum Beispiel gibt es diese sogenannte Far-End Camera Control, das heißt, von der entfernten Seite wird die Kamera gesteuert. Das heißt, wir haben zwei Räume, sagen wir A und B. Und im Raum B ist die Kamera, betrachtet die Leute und die machen ihre Konferenzbeiträge. Und im Raum A ist ein Teilnehmer, der sich gut auskennt oder ein Operator, der die Kamera im Raum B steuert. Das heißt, der kann die Kamera bewegen und auf einzelne Teilnehmer richten, zoomen. Insbesondere, wenn dort drüben zum Beispiel ein großes Publikum sitzt, wenn das so ein ganzer Hörsaal ist, der Raum B, wo die einzelnen Leute sowieso nicht einfach technisch die Möglichkeit haben zu interagieren mit dem System oder wo auch viele dabei sind, die vielleicht sowieso gar keine Ahnung davon haben, dann wäre es natürlich denkbar, dass in dem Raum A, wo jetzt zum Beispiel die Präsentation stattfindet und dann eine Fragestunde hinterher kommt, dass dort eben die Kamera im Raum B gesteuert wird und man sagt, ich will jetzt auf diesen einen Teilnehmer zum Beispiel, der gerade eine Frage stellt, zoomen und dadurch steuert, also wenn ich jetzt sozusagen im entfernten Raum wäre, könnte ich jetzt irgendwie jemand von Ihnen gezielt sozusagen auf den Bildschirm holen, der jetzt gerade eine Frage gestellt hat. Gut, dann gibt es natürlich eine andere Möglichkeit, dass die Kamera sozusagen bestimmte Standardeinstellungen hat. Das hat man insbesondere bei diesen Gruppenvideokonferenzen, dass entweder schon durch die Anordnung in dem Raum oder durch eine Initialisierungssequenz, die man am Anfang machen muss, gesagt wird, Kameraeinstellungen für Teilnehmer A, Teilnehmer B, Teilnehmer 1, 2 und 3, die da sitzen. Und immer wenn der Teilnehmer dann dran ist, wie auch immer das gemacht wird, ob es vom Moderator gemacht wird oder ob der eine Taste drückt oder ob es durch Level vom Mikrofon bestimmt wird, dass der jetzt gerade dran ist, dann wird eben diese Kameraeinstellung gewählt, dass man den richtig sieht. Dann gibt es noch die Follow-Me-Möglichkeit, das heißt, das ist jetzt noch ein Stückchen aufwendiger. Das heißt, ich kann, habe Mikrofone und die Kamera orientiert sich an dem, wer jetzt tatsächlich spricht und schaltet sozusagen auf den, der spricht, bis dahin, dass die Kamera sozusagen auch dann den Sprecher erkennt und wenn sich der bewegt, so wie ich da jetzt hier so auf und ab laufe, dem sogar folgen kann, was dann natürlich so Tracking-Funktionen bedeutet. Wenn Sie so einen Videokonferenzraum anschauen, dann finden Sie normalerweise auch solche Gerätschaften mit da drin. Das ist sowas Ähnliches, schaut ähnlich aus wie dieser Tageslichtprojektor hier, ne? Hat Beleuchtungsquellen und eine Kamera aber oben, also Copy-Stand-Kamera heißt das Ding, also eine einfach eine Kopierstation, auf der Sie irgendwelche handgeschriebenen Skizzen, irgendwelche Papierunterlagen, die Sie gerade dabei haben, einfach drauflegen können und als Standbilden die Konferenz mit einbinden. Das ist deutlich angenehmer und einfacher und offensichtlicher, das zu tun, als dass man das irgendwie einscannt auf irgendeinem separaten Gerät und Sie sehen, hier ist auch angedeutet, dass eben die Daten, die der hier gerade auf den Copystand gelegt hat, dass die eben in der Konferenz hier dann eben sichtbar werden für alle. was für Konferenzen interessant ist und allerdings, so wie ich das bis jetzt erlebe, in Konferenzen selten genutzt wird, sondern mehr in lokalen Kollaborationsanwendungen sind sowas wie Gruppenmonitore sozusagen, Monitore, die darauf ausgerichtet sind, dass man als mit mehreren Personen damit interagieren kann, also insbesondere touch-sensitive oder berührungsempfindliche Tafeln, Whiteboards, mit denen ich Zeichnungen machen kann und die übertragen kann oder auch Zeichnungen verändern kann, Dinge ausstreichen, Dinge dazu malen zu einer Präsentation, die schon da ist. Das kann natürlich sehr wunderbar über das Netz übertragen werden und dazu ein Video der Leute, die davor stehen. Von den Techniken will ich jetzt gar nicht so viel sagen, aber ein Problem ist natürlich die Frontprojektion, wenn man davor steht, wenn man da meistens einen Schatten hat. Das heißt, man muss entweder sehr steil drauf projizieren oder man muss Rückprojektion haben oder einen LCD-Display, mit dem man interagiert. Und man braucht natürlich auch Tracking von den Positionen, wo ich jetzt da drauf fasse, da sind wir jetzt mitten in den Touch-Oberflächen drin, die verbreitetste Lösung von Smart Technologies arbeitet. In der Regel noch mit optischem Infrarot-Tracking dafür. Das ist jetzt sozusagen das ganze Equipment, das da ist. Ein Equipment, das ich nicht erwähnt habe so richtig, war das Mikrofon. Das ist allerdings das Stück, das den allermeisten Ärger verursacht. Sie sind vielleicht auch schon mal passiert, wenn Sie eine Videokonferenz probiert haben mit Hausmitteln. Man hat zwei große Probleme dabei. Das eine sind Rückkopplungsschleifen und das andere sind Echosignale. Also passieren tut das ganz einfach dadurch, ich spreche in das Mikrofon rein und natürlich wird mein eigenes Signal wirklich wieder mit ausgegeben und dadurch geht das Signal wieder in mein Mikrofon und wenn das der Level von dem Signal, von meinem eigenen Signal, das da sozusagen rückgekoppelt wird, zu hoch ist, dann entsteht dort eine Rückkopplungsschleife, die, also ein Schwingkreis letztlich, der abhängig davon ist, was da alles zwischendurch an Geräten ist, aber letztlich immer zu irgendeinem Dröhnen, Pfeifen führt. Das ist das eine große Problem. Das andere ist, dass man sehr häufig Echo-Signale hat. Die können durchaus Echos im physikalischen Sinn sein, dass der Lautsprecher im Raum ein Echo produziert und das Echo wieder eingespeist wird in die, über die Mikrofone. Es passieren aber auch Echos einfach in der Übertragungsstrecke, immer dann, wenn irgendwelche, gerade elektrotechnische Echos gibt es, die an Stellen, wo man Medienübergänge zum Beispiel hat, in Kabeln und Lichtwellenleitern, gibt es zum gewissen Grad Echos. Die auch elektronische Systeme können Echos produzieren. Das heißt, man muss an der Stelle speziell darauf achten, genau diese beiden Quellen auszuschalten. Eine Einheit, die man normalerweise hat, ist wirklich eine signalverarbeitende Einheit, die tatsächlich Echos versucht zu erkennen, also das gleiche Signal sozusagen, die gleiche Signalsignatur mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung, eines gewissen Rahmens und die tatsächlich rausnimmt. Was auch das Feedback betrifft, muss man natürlich mit Spezialmikrofonen arbeiten, insbesondere auch mit Software auch an den Mikrofonen dran, die dann dafür sorgt, dass das eigene Signal nicht über den Lautsprecher zurückkommt. Ganz einfache Lösung natürlich, das ist jetzt die Lösung für den Hausgebrauch, die Probleme verschwinden weitestgehend in dem Moment, wo Sie ein sehr empfindliches Mikrofon haben, das direkt am Sprecher dran ist, also wenn Sie ein Umhängemikrofon haben oder ein Headset, wo das Mikrofon dran sitzt, dann sind Sie das Problem los. Was sind denn jetzt Anwendungsfälle? Also vielleicht auch da wieder so ein bisschen der historische Hintergrund. So viele von den Sachen, mit denen wir technologisch uns befassen, stammen ja irgendwie aus dem einen Forschungslabor immer. Nämlich aus dem Xerox Palo Alto Research Center Park. Die haben in den 80ern ein interessantes Experiment gemacht. Die haben zwei Standorte, natürlich Palo Alto und einen zweiten in Portland, Oregon. Und wollten die Gruppen sozusagen zusammenarbeiten lassen, haben zu dem Zweck Audio-Video-Links ausprobiert. Das heißt, es war so, dass es in den Besprechungs- und Aufenthaltsräumen so ganze Panels von Monitoren gab, mit denen man in die anderen Räume reinschauen kann. Also das hier ist so eine Macintosh-Anwendung, wie man sieht, ein altes macOS, wo man sozusagen auf die andere, der Monitor war in dem einen Besprechungsraum und man sieht, oder Aufenthaltsraum, Kaffeeküche kann man sich auch vorstellen, und man sieht die Büros in dem anderen Standort und auch dort Besprechungsraum und Kaffeeküche und sieht, wo ist denn jemand und hat das Video eingeschaltet und was ist dort tatsächlich los. Das ist eine, wie es vom Park zu erwarten ist, relativ futuristische, in die Zukunft greifende Anwendung. Man hat festgestellt, dass es insbesondere eine viel höhere, ein höheres Bewusstsein, sozusagen ein Erkennen dessen ist, was auf der anderen Seite passiert. Das ist die sogenannte Awareness. Die Leute, die an dem einen Standort sind und dort jetzt in die Kaffeeküche gehen, sind sich viel mehr dessen bewusst, was auf der anderen, an dem anderen Standort passiert, dass da überhaupt Leute sind, dass es einen anderen Standort überhaupt gibt. Oder wenn da alle Büros leer sind und alle sind in der Kaffeeküche, kann man sich denken, da hat vielleicht gerade jemand irgendwie Geburtstag und die gratulieren dem gerade alle oder sowas. Das heißt, also einfach so eine informelle Wahrnehmung dessen, was auf der anderen Seite, was an einem anderen Ort passiert. Das ist ein positiver Effekt, insbesondere weil damit auch so informelle Beziehungen gefördert werden. Also dass man irgendwie so, wie man sich sonst auf dem Gang irgendwie begegnet und sagt, ach ja, gut, dass ich Sie sehe, ich wollte Sie schon lange mal was fragen. Sowas geht dann natürlich auch über diese Videolinks. Also eine schöne Anwendung. Allerdings ganz, ganz große Probleme sind, dass die Leute sich naturgemäß sehr beobachtet vorkommen, dass es auch durchaus persönliche, einen persönlichen Raum gibt. Man will ja vielleicht auch irgendwie mal einfach, einen Mittagsschlaf halten oder ein privates Telefonat führen oder was auch immer. Dementsprechend wird es dann umständlich, dass man das sich extra abschotten muss und das dann vielleicht erklären muss, warum man abgeschottet ist. In Deutschland wäre es sowieso praktisch unmöglich, einen Betriebsrat dazu zu bringen, dass er solchen Dingen zustimmt, weil da ist Videoüberwachung ein ganz großes Thema. Also wenn man hier, was weiß ich, drüben in der Amalienstraße unten zum Beispiel in dem ZIP-Pool, da hätte man eigentlich ganz gerne den Raum hinten drin als Arbeitsraum, als Labor genutzt, wo Techniker zum Beispiel auch rein und raus gehen. Das hat der Betriebsrat abgelehnt, weil Videoüberwachung für den Raum vorne da ist und damit bekannt würde, wann jemand seinen Arbeitsplatz da hinten betreten hat oder nicht. Also das ist in der Alltagsintegration extrem komplex. Aber immerhin, es gibt so eine Idee, was man denn eigentlich mit Videolinks machen kann. Nette andere Anwendung ist, eine nukleare Katastrophe zu verhindern. Ist tatsächlich so, dass das eine ganz wichtige Videokonferenz gebaut wurde mit einem großen Aufwand zwischen dem amerikanischen Energieministerium und dem entsprechenden Pendant in Russland bei Minatom, und zwar genau fürs Jahr 2000, als die ganze Welt irgendwie gezittert hat davor, dass die Software aller möglichen Systeme möglicherweise, wenn das dieses magische Datum passiert, irgendwelche Fehler macht. Und besonders unangenehm wäre es natürlich, wenn solche Fehler im Bereich der Nukleartechnologien passieren, also bei Reaktoren zum Beispiel. Und dementsprechend gab es in dieser Nacht, in dieser Silvesternacht, eine Expertenvideokonferenz, in der die Top-Experten, die das amerikanische Energieministerium aufbieten kann, und die entsprechenden Spezialisten von Minatom sich über eine Videokonferenz zusammengeschaltet haben, um dann schnell Daten austauschen zu können, sich gegenseitig helfen zu können. Und sozusagen bereit zu sein auf mögliche unangenehme Entwicklungen. Natürlich hat man das Ganze mit komplett neu entwickelter Software gemacht, mit Unix-Systemen und so weiter, die hoffentlich dieses Jahr 2000 Problem nicht hat. Gott sei Dank war es aber nicht wirklich ein echtes Problem. Aber man sieht schon, in solchen Situationen, also solche Situation Rooms, Lagezentren, da ist natürlich Videokonferenz auch eine Technologie, die ganz selbstverständlich heutzutage eingesetzt wird. Distance Learning ist eine Geschichte, die Sie eigentlich im Prinzip einsetzen, wenn Sie jetzt zum Beispiel Videos von der Unterrichtsmitschau anschauen. Ein bisschen, nicht wirklich Live-Video, aber Live-Audio mit den Folien haben wir auch hier mit den Podcasts. Das heißt, im Lernbereich ist es so, dass auch Videokonferenzen und Videoübertragung an entfernte Stationen durchaus Standard ist. Also ich weiß nicht, wie es jetzt momentan mit den Rechnernetzen ist. Als der Egering zum Beispiel die Rechnernetzvorlesung hier gemacht hat, hat er die immer im Videolink zwischen Garching und der Innenstadt gemacht. Das sind Dinge, die einfach Standard sind und die man im Prinzip heutzutage sehr, sehr häufig benutzt. Bei Vorstellungsvorträgen zum Beispiel für irgendwelche Professuren hier, wo man viele Kandidaten einladen will und man hat jetzt einzelne Kandidaten, die irgendwie aus Australien oder wo kommen, für diese Dreiviertelstunde Vortrag plus Dreiviertelstunde Diskussion die Reise zu teuer wäre, macht man das ganz selbstverständlich mit Videokonferenzen. Das Leibniz-Rechenzentrum draußen bietet Videokonferenzräume an für die Unis, dass man das einfach als Dienstleistung nutzen kann. Also da ist es Standard eigentlich für den Alltagseinsatz. Es ist ja nicht ganz so, dass die Videokonferenzen sozusagen komplett gescheitert wären. In der Medizin ist es momentan noch ein bisschen beschränkt auf irgendwie hochwertige Einsatzszenarien, aber auch ganz massiv am Kommen, insbesondere im Bereich der militärischen Medizin. Also wenn Sie irgendwo in Afghanistan oder so eine Militärklinik haben oder vielleicht auch eine mobile Klinik, bei der Sie jetzt ein Röntgenbild oder sonst irgendwas haben, wo Sie einen Spezialisten konsultieren müssen, der jetzt natürlich nicht vor Ort ist, dann kann man das über Videokonferenz und Übertragung der entsprechenden medizinischen Daten natürlich organisieren, und das ist eine erhebliche Versorgung, Verbesserung der Versorgungsqualität, wenn man die Spezialisten, Zugriff auf die Spezialisten hat. Das wird auch zum Beispiel bei hochspezialisierten Behandlungen irgendwie in der Krebstherapie oder so durchaus eingesetzt, dass man das Consulting sozusagen von Experten über Videolinks macht. Bietet sich natürlich auch an, weil es so viele Daten gibt, die man dazu übertragen kann und will und natürlich sehr gut zusammenpasst. Was noch nicht so ganz sich durchsetzt, aber ein Markt ist, über den viele nachdenken und was auch schon alle möglichen Versuche gibt, Produkte zu platzieren, ist das in den Heimbereich zu übertragen, also insbesondere für Patienten, die irgendwie regelmäßig irgendwie überwacht werden müssen, wie es ihnen geht, was sie getan haben, ob sie sich an bestimmte, die man an bestimmte Dinge erinnern muss. Sowas kann man natürlich auch über einen Videolink zum Betreuungspersonal bis hin zum Arzt machen, insbesondere bei Leuten, die nicht so einfach mal schnell vorbeischauen können, weil sie zum Beispiel bewegungseingeschränkt sind. Auch das ist eine Sache, die jetzt wirklich vielleicht nicht ganz so weit verbreitet ist, aber Realität ist einfach. Ja, und eine Sache, die natürlich auch in die Nähe von Videokonferenz geht und auch in unserem Alltag überall drin ist und zunehmend auch IP-basiert wird, sind Videoüberwachungsanlagen. Die merkt man in vielen Fällen nicht oder soll sie nicht merken. Aber genau da haben wir natürlich eine Videoübertragung von den Kameras in zum Beispiel so ein Überwachungszentrum und haben sehr oft auch die Möglichkeit einer bidirektionalen Übertragung, nicht unbedingt über Video, aber in der Gegenrichtung zum Beispiel über Audio zu übertragen, ist absolut gängig, dass man so einen Tonkanal in der Gegenrichtung hat und zum Beispiel Leute irgendwas fragen kann oder sie auf irgendwas aufmerksam machen kann, warnen kann, wie auch immer. Sagen kann, sie sollen von da verschwinden. Was jetzt letztlich die Anwendung auch immer ist. Also insofern, Anwendungen gibt es viel mehr als jetzt dieses klassische Videotelefonieren. Das wollte ich mit diesen Anwendungsbeispielen zunächst mal erklären. Und ganz viele davon sind Realität. Also das Komische ist, die Technologie hat an ganz vielen Stellen ihren Platz gefunden tatsächlich. Nur die eigentliche Videokonferenz selber, die ist jetzt vielleicht in den nächsten Jahren dabei, sich zu etablieren. Skype einerseits, vielleicht Apple FaceTime. Also es gibt ja immer wieder Produkte, die versuchen, in dem Bereich was zu, sozusagen einen Marktanteil zu gewinnen. Ja, das waren jetzt so sehr anwendungsnahe Sachen natürlich, jetzt ein bisschen mehr so in die Prinzipien nochmal rein. Und zwar da jetzt wieder stärker auf die klassischen Konferenzen. Also wenn ich mehr Punktkonferenzen habe, da gibt es einfach eine gewisse Terminologie, die man kennen sollte, wenn man mit Menschen redet, die solche Konferenzen bauen, verwalten oder Produkte verkaufen, nämlich insbesondere den Unterschied zwischen der Meet-Me und der Ad-Hoc-Konferenz. Und ein dritter Typ, der aber ein bisschen anders ist, ist der Interactive Broadcast. Ja, eine Meet-Me-Konferenz schaut so aus. Wir haben also irgendwelche Teilnehmer und eine Konferenzbrücke. Ich habe die Teilnehmer bewusst jetzt mit einem altmodischen Telefon und drei Monitoren dargestellt. Das heißt, es können Teilnehmer verschiedener Art sein. Das kennen Sie vielleicht von Skype ja auch. Es können Teilnehmer angeschlossen sein, die eben nicht jetzt irgendwie an einem Videosystem sitzen, sondern vielleicht ein ganz normales Telefon haben. Aber das Wesentliche bei der Meet-Me-Konferenz ist die Art und Weise, wie sie etabliert wird. Und eine Meet-Me-Konferenz ist vorarrangiert, die ist vorgebucht. Das heißt, ich habe eine Brücke, ein Element, das mir die Verbindung zwischen den Teilnehmern schalten kann. Und das ist eine gemeinsame Ressource, die ich den Teilnehmern bekannt machen kann. Also das kennt man aus Telefonkonferenzen, denke ich. Ja gut, Sie haben vielleicht nicht so oft Telefonkonferenzen gemacht, aber dort, wenn Sie jetzt über die Telekom zum Beispiel eine Telefonkonferenz oder Vodafone macht es genauso, buchen, da gibt es einen Dienst, kostet dann auch was, kann man über seine Telefonrechnung abrechnen lassen, dann sage ich, ich will einen virtuellen Konferenzraum für so und so viele Teilnehmer, gibt es irgendwie verschiedene Klassen von Teilnehmern, die man braucht, für bis zu 20 Teilnehmer, sagen wir, an dem und dem Tag um die Zeit. Und dann schließt man quasi einen Vertrag über diese Ressource, über die Conference Bridge und kriegt zurück dann eine Rufnummer und ein Passwort, die die Teilnehmer anrufen sollen. Das heißt, die Teilnehmer rufen dann irgendwie diese Nummer an und dann heißt es, willkommen beim Konferenzdienst der Deutschen Telekom, bitte geben Sie Ihr Passwort ein. Und das heißt dann, wenn man das Passwort eingibt, dann heißt es, also Ihr Konferenzraum ist freigeschaltet, es befinden sich bereits 5 weitere Teilnehmer im Konferenzraum und dann ist man dort drin. Das Gleiche geht natürlich mit Multimedia-Konferenzen genauso. Übrigens ist das Meet Me genauso möglich natürlich, dass die Brücke rausruft und die Teilnehmer versucht zu erreichen. Das Wesentliche ist, wir haben also eine zentrale Brücke, die so eine Ressource ist, die einem gehört, zum Beispiel dem Network Provider oder einem speziellen Anbieter und die natürlich auch dafür zuständig ist, diese ganzen Signale zu mischen und zu verbreiten. Also wo Sie das treffen, ist da unten ein bisschen versteckt, wo Sie das auch machen können, ist, wenn Sie in Skype eine Konferenz zum Beispiel schalten. Das wäre dann also wirklich eine Multimedia-Konferenz. Was man manchmal an der Stelle, gerade wenn man mit Telefonleuten zu tun hat oder Leuten mit einem Telefonhintergrund, das Telefonnetzen, was man manchmal trifft, ist dieser Begriff der MCU, der Multipoint Control Unit. Das ist die Konferenzbrücke, die man in den Telefonnetzen hat. Also die vorwiegend für Audio da ist, aber es gibt eben auch Multimedia-MCUs, die nun genau diese Einheit, diese zentrale Brücke ist, die ja eigentlich, wenn man bloß den Begriff kennt. Das war also jetzt die Meet-Me-Konferenz. Das andere ist die Ad-Hoc-Konferenz. Auch das gibt es natürlich, kommt aus der Telefonie. Das bedeutet, man sieht es hier schon, man hat zwei Teilnehmer, die miteinander einen Link haben und die laden andere Teilnehmer dazu mit ein. Das heißt, die Konferenz ist nicht vorprogrammiert, sondern wird, wie der Name sagt, ad hoc, irgendwann mal spontan etabliert. Und wir haben zunächst eine Konversation zwischen zwei Teilnehmern, point to point, und die wächst Schritt für Schritt, dadurch, dass man sagt, man will weitere Teilnehmer zuschalten. Das ist eigentlich eine ganz natürliche Sache. Ich spreche zum Beispiel in der Firma mit einem Kunden, bin also irgendwie im Service, und dann kommt eine Frage, die kann ich nicht beantworten und ich brauche einen Spezialisten, dann werde ich in dem Fall sagen, geschickterweise, ich schalte jetzt einen Spezialisten zu dem Thema mit dazu, dass wir zu dritt sind. Und vielleicht ist man dann irgendwann mal auch zu viert. Das geht ursprünglich aus von dem klassischen Drei-Wege-Anruf, den Sie in jedem Telefonnetz haben, den zum Beispiel auch hier die Haustelefonanlage kann. Ich spreche mit B, kann B zunächst mal an Hold setzen, das heißt, der kriegt eine schöne Musik vorgespielt, dann rufe ich den C an, sage, ich will dich in die Konferenz dazu tun und dann gibt es eine bestimmte Taste, mit der ich dann nicht bloß wieder zurückschalte zu dem B, sondern wirklich dieses Drei-Wege-Gespräch habe. Das kann jede normale Haustelefonanlage, in dem Moment, wo es mehr als drei Teilnehmer werden, ist es typischerweise ein komplexeres Feature, das nicht jeder einfach so machen kann, sondern das in einem gewissen Grad beschränkt ist. Das heißt, ich habe dann Benutzer, die sozusagen irgendwie, wenn es größere solche Konferenzen sind, die irgendwie autorisiert sein müssen, eine bestimmte Ressource zu nutzen. Also diese Bridge-Functionality, die muss natürlich auch irgendwo geben. Die kann zum Beispiel aber in dem Fall, muss die nicht in einem öffentlichen Netz sitzen, sondern kann zum Beispiel in einem Firmennetz, Firmen Kommunikationsnetz, Telefonnetz sitzen, was heutzutage übrigens auch meistens IP-basiert ist. Ja, und den dritten Typ, den kann man eigentlich nicht mit den ersten beiden nicht wirklich so direkt vergleichen. Das ist diese interaktive Broadcast-Konferenz, wird aber auch sehr häufig eingesetzt. Das ist komplett asymmetrisch. Sie haben also einen Master und irgendwelche Slaves. Und der Master ist, das kann man sich vorstellen, das ist jemand, der zum Beispiel einen Vortrag hält oder irgendeine Präsentation macht oder Information, jedenfalls massiv an die anderen verteilt. Und in dem Sinn, also einen breitbandigen, unidirektionalen Kanal hat, über den zum Beispiel Video und Begleitmaterial kommt, während es viel dünnere Kanäle, schmalere Bandbreite in der, von den Teilnehmern zum Master hingibt, mit dem er zum Beispiel irgendwie signalisieren kann oder Text schreiben kann. Also so ein System haben wir auch so ein bisschen schon mal mit experimentiert. Man könnte sich vorstellen, dass elektronische Vorlesungen übers Netz, man hat den Videostrom, der sozusagen an alle geht, und es gibt zusätzlich irgendwie so einen Chat oder sowas oder einen virtuellen, ja, man kann sich einen Chatraum vorstellen, wo man eben als Teilnehmer irgendwie eine Frage stellen kann oder bei einer Abstimmung irgendwie bloß sagen kann, ja oder nein, oder irgendwie signalisieren kann, halt, mir geht es zu schnell oder mir geht es zu langsam, solche Dinge. Skaliert im Gegensatz zu großen Hörsälen eigentlich beliebig groß, wenn man die Informationen eben verarbeiten kann, die von den Clients kommen. Wie gesagt, Teleteaching habe ich schon erklärt, aber auch im Business-TV, also wenn jetzt innerhalb von einem Unternehmen zum Beispiel eine Produktpräsentation für irgendwie die Marketingleute in verschiedenen Landesgesellschaften oder sowas gemacht wird, kann das natürlich, ist das genauso sinnvoll. So, das waren jetzt die Art und Weise, wie die Konferenzen etabliert werden, und die letzte war natürlich insofern schon ein bisschen anders, weil sie auch eine bestimmte Netzkonfiguration vorausgesetzt hat. Die Netzkonfigurationen muss man sich auch noch mal ein bisschen anschauen, sozusagen, wer hat Verbindung mit wem. Ob die Verbindungen jetzt wirklich im Netz, dem Netz bekannt sind, also durchgeschaltet werden wie im Telefonnetz, oder ob sie bloß von den Endgeräten untereinander vereinbart werden und über IP-Netze abgewickelt werden, ist dabei jetzt zunächst mal irrelevant. Also eine Möglichkeit ist natürlich dieses Multi-Unicast-Netz, das heißt, ich habe zum Beispiel hier vier Teilnehmer und habe zwischen immer zwei Teilnehmern, die, und zwar in jeder Kombination von Teilnehmern, sowohl eine Medienverbindung als auch eine Signalisierungsverbindung. Das heißt, wenn ich jetzt Party 3 bin, dann kriege ich von der Party 1 den Medienstrom, von der Party 4 und von der Party 2, und ich habe eine Möglichkeit, mit jeder von den anderen Partys zu kommunizieren. Das ist extrem schwierig zu implementieren, kann man sich gut vorstellen, weil das ja kaum synchronisierte Quellen sind, von denen das kommt. Hat eine sehr hohe Bandbreite, einen sehr hohen Bandbreitenverbrauch, sieht man schon, also weil das irgendwie quadratisch geht mit den Teilnehmern. Ein großer, wirklich enormer Vorteil ist natürlich, dass so eine Netzwerkkonfiguration keinen Single Point of Failure hat. Das heißt, wenn jetzt eine dieser Parteien ausfällt, dann geht die Konferenz mit den anderen weiter. Also wenn man hohe Verfügbarkeit haben will und sie nicht darauf verlassen will, dass irgendwie eine bestimmte Einheit funktioniert, dann ist das die Sache der Wahl. Macht guten Sinn zum Beispiel für Ad-Hoc-Konferenzen mit sehr wenig Teilnehmern. Wenn Sie also bloß drei oder vier Teilnehmer haben, dann kann man und die Ad-Hoc dazuschalten, dann kann man sich das schon vorstellen. Das hier ist sozusagen eine busartige Konfiguration, die nennt sich Multicast Network Configuration. Das heißt, Sie haben einen Medienstrom, der sozusagen von jeder Partei auf so einen Bus gegeben wird und von allen abgeholt wird. Und die Signalisierung wird auch sozusagen auf einen Strom gegeben. Also zum Beispiel, ich will jetzt der Sprecher sein, oder umgekehrt, es wird mir gesagt, ich kriege jetzt das Wort entzogen. Zum Beispiel wäre ein Signalisierungsbeispiel, oder auch nur, ich will zur Konferenz dazu oder wieder raus. Und das setzt aber natürlich voraus, dass das Netz irgendwie in der Lage ist, dieses Multicast auch zu realisieren, dass also dieses eine Mediensignal dann wirklich bei allen anderen ankommt. Das heißt, man muss sowas wie Multicast-Adressen haben, ist auch schwierig zu implementieren, hat bandbreitenmäßig große Vorteile und hat auch keinen Single Point of Failure natürlich, weil wenn man davon ausgeht, dass dieses Multicast übers Netz so realisiert ist, dass es dort dass es zuverlässig ist, dann haben wir keine Einheit, die uns die Netz beim Ausfall die Konfiguration kaputt macht. Da kann man schon eine höhere Anzahl von Teilnehmern haben, insbesondere diese interaktiven Broadcasts, die wir angeschaut haben, die passen sehr gut dazu. Aber wie gesagt, das Wesentliche ist, dass der Multicast von dem Netz unterstützt werden muss. Das Häufigste, was man so trifft, ist diese Master-Slave-Netzkonfiguration, die jetzt zum Beispiel auch bei Skype im Wesentlichen die Grundlage ist, wobei da nicht ganz klar ist, wer der Master ist und wer der Slave, das wechselt durchaus. Dort haben sie also einen der Teilnehmer sozusagen als Master ausgezeichnet und die anderen, in dem Fall die Party 2, und die anderen Teilnehmer 1 bis 1, 3 und 4 sind Slaves und jeder verbindet sich mit dem Master und der Master hat die Aufgabe, die sozusagen, wie es vorher die Conference Bridge war, die Signale zusammenzumischen und an die beteiligten Slaves weiterzugeben. Das ist relativ einfach zu implementieren, hat aber das große Problem, dass der Master natürlich nicht ausfallen darf. Also wenn der ausfällt, dann bricht die Konferenz zusammen. Eine Abhilfe wäre, wenn sich die Teilnehmer untereinander kennen, dass die, sobald der Master ausfällt, untereinander einen neuen Master vereinbaren können. Das würde durchaus denkbar und so ähnlich, denke ich, funktioniert das auch in Skype. Das ist so die vernünftigste Konfiguration eigentlich. Bandbreiteneffizienz ist relativ gut. Wir brauchen kein Multicast und es gehen sowohl Meet-Me als auch Ad-Hoc-Konferenzen damit. Es gibt natürlich jetzt auch noch alle möglichen Mischformen. Also zum Beispiel habe ich ja jetzt schon immer versucht zu erklären, dass wir einerseits die Medienverbindung haben und andererseits eine Signalisierung. Also Medien heißt wirklich das Audio-Video-Signal und Signalisierung heißt so ein Signal wie bloß Tschüss, ich verlasse jetzt die Konferenz oder vielleicht auch bloß ein kleiner Kommentar, den man per Text zu den anderen schicken will. Zum Beispiel in H323 haben sie die Möglichkeit, das verschieden zu machen. Also das Signaling ist immer Master-Slave und die Videoverbreitung kann auch über Multicast gemacht werden, wenn das Netz eben Multicast unterstützt. Das heißt, es kann durchaus die Signalisierung und die Medien Konfiguration sozusagen verschieden angelegt sein. Ja, das waren die wichtigsten Typen von solchen Konferenzen. Jetzt habe ich gerade irgendwie von H323 gesprochen, das sind jetzt diese kryptischen Abkürzungen. Ein kleines bisschen muss ich jetzt diese Standards schon auch nochmal erwähnen. Also inzwischen müsste eigentlich jeder wissen, dass diese Standards, die mit einem Buchstaben und einem Punkt angehen, dass die von der ITU stammen. Internationale Telekommunikationsunion, und dort gibt es diesen Standard 323, der heißt mit voller Schönheit im Titel Visual Telephone Terminals over Non-Guaranteed Quality of Service Service LANs. Das heißt, es sind im Prinzip Netzwerke, lokale Netzwerke vorwiegend, und wir haben keine Qualitätsgarantien, wie wir es übrigens bei der Telefonie ja haben. Dort haben wir eine gewisse Bandbreite, die uns garantiert wird. Und wir wollen visuelle Telefonie betreiben. Von der Architektur her gibt es da natürlich Terminals und das kann alles Mögliche sein. Das können PCs sein, können aber auch spezielle Geräte, Videotelefone sein. Und es gibt ein paar Begriffe, die sozusagen speziell sind. Einer, den man öfter mal hört, auch wenn über solche Architekturen geredet wird, ist der sogenannte Gatekeeper. Also das ist der Türwächter. Der ist dafür zuständig, zunächst mal Leute in dieses System reinzulassen. Also zum Beispiel, so wie bei der Telefonkonferenz, bitte geben Sie Ihr Passwort ein, dass Sie diesen virtuellen Raum betreten. Genau das macht der Gatekeeper. Und der ist auch zuständig dafür, Adressen zu verwalten. Also wer sind denn die Teilnehmer überhaupt? Vielleicht gibt es ja symbolische Adressen, mit denen man Teilnehmer erreichen kann, die dann in physikalische Adressen oder IP-Adressen oder sowas umgesetzt werden. Es gibt den Multipoint-Controller natürlich für Multipoint-Konferenzen, der sozusagen diese Brückenfunktion hat. Und es gibt noch was Spezielles, nämlich Gateways. Das sind eigene Komponenten, die dafür da sind, Brücken in andere Netze zu schlagen. Also wenn Sie zum Beispiel über ein LAN, über ein IP-Netz eine Konferenz schalten und jemand über ISDN entsprechend einbinden wollen oder über eine normale Telefonleitung, dann brauchen Sie natürlich auch eine wirklich physische Einheit, die das macht, und die heißt in der H32X-Architektur Gateway. Warum das 32X heißt, ist, weil es neben 323 gibt und 324. Und 324, das ist jetzt ein bisschen allgemeiner gesagt, das ist also Multimedia-Kommunikation mit niedrigen Bitraten. Das ist insbesondere auch für Punkt-zu-Punkt-Audio- und Videotelefonie sozusagen, wird von 324 mit unterstützt. Das ist also auch die klassische Videotelefonie über Telefonleitungen haben, Und in dem ist auch der berühmte Kompressionsstandard 263 drin, der dann ja, wie Sie wissen, weiterentwickelt worden ist und mit MPEG-4 zusammengelegt, mehr oder minder zu 264. Das ist also alles eine große Familie. Da kann man sozusagen auf dem Rückweg von hinten wieder an die Stelle zu den Kompressionsalgorithmen, Videokompressionsalgorithmen, die man an anderer Stelle, digitale Medien, das so mal getroffen hat. H323 ist also jetzt auch kein irgendwie so ein abstraktes Phänomen, sondern das ist was, das zum Beispiel von Microsoft NetMeeting als ein Beispiel wirklich konkret unterstützt wird. Ja, ein weiterer Standard, der vielleicht nicht so bekannt ist, aber für es eigentlich Standards bräuchte, sagen wir mal so, ist bei den sogenannten audiografischen Konferenzen. Das heißt, Sie haben also zum Beispiel Ton und vielleicht auch noch Video dazu, aber vor allem Dokumente und Daten, die in die Konferenz eingebunden werden. Sie wollen auf den Daten kollaborieren. Also im einfachsten Fall Audiokonferenz plus irgendwie ein Screen, auf dem Sie mehrere Zeiger haben und die bewegen können, vielleicht auch was auslösen können. Man hat das ein Masterzeiger und irgendwelche Slave-Zeiger, die bloß auf was zeigen und dann kann man umschalten, wer ist jetzt derjenige, der was klicken darf. Dafür gibt es einen Standard, T120 zum Beispiel, schon seit ziemlich langer Zeit, ne, 96, der Point-to-Point- und Multipoint-Dokumentkonferenzen erlaubt. Insbesondere haben Sie dann so ein Shared Whiteboard oder Sie haben eine Datei, auf der man von mehreren Stellen gleichzeitig zugreifen kann. Das ist also nichts, auch wieder nichts Exotisches, sondern was das schon längst da ist. Hat natürlich so verschiedene Varianten. Also man kann einen Chatroom für die Beteiligten damit realisieren. Man könnte das für Spiele benutzen, wobei es dafür andere Lösungen natürlich gibt. Interessant ist, dass alle die Sachen unterstützt werden. Wir haben also die hochauflösende Grafik, wir haben die Pointer und haben die Möglichkeit, Annotationen, also Textannotationen unterzubringen auf dem Bild. Es ist tatsächlich so, dass das in der Industrie wirklich am häufigsten benutzt wird. Also wenn man sich überlegt, was tatsächlich bei Telekonferenzen gemacht wird, dann wird meistens eine Telefonkonferenz und eine Skype-Konferenz geschaltet oder Videokanal nur ganz selten benutzt wird. Was viel mehr benutzt wird, ist, dass man Dokument-Sharing macht. Das aber meistens dadurch, dass man einfach irgendwie das Dokument auf einem zentralen Server hat, vielleicht sogar lokale Kopien anlegt oder eben auch das Fenster von, mit dem man jetzt auf dem Dokument, zum Beispiel auf einer PowerPoint-Präsentation ist, als Video überträgt zu den Teilnehmern. Also das wird von der Sache her schon genutzt, also das ist genau das, was man eigentlich braucht. Man will miteinander reden können über ein bestimmtes Dokument. Dieser T120-Standard ist, denke ich, irgendwie so ein bisschen ins Leere gelaufen. Vielleicht wird er nochmal eingesetzt, aber obwohl er da ist, schon seit vielen Jahren wird er dort relativ selten genutzt. Ja, das waren jetzt richtige Konferenzstandards. Also da ist das 323, das was man, oder die 32X, das was man eigentlich sich so ein bisschen merken muss. Das ist ein Konferenzstandard, der tatsächlich massiv auch eingesetzt wird. Es gibt noch einen zweiten Bereich, wo Standards eine Rolle spielen, nämlich bei den Codecs natürlich, insbesondere bei den Videocodecs, die kennen wir, aber vor allem bei den Sprachcodecs, weil wenn Sie solche Konferenzen haben, dann ist ja das Audiosignal was ganz anderes als beim normalen Videosignal, das ist menschliche Sprache in der Regel. Und menschliche Sprache hat bestimmte spezifische Eigenschaften, die ist zunächst mal in den Bandbreiten beschränkt, das geht nicht über 4 Kilohertz raus, weil die Menschen ja sprechen und nicht singen da, sonst wäre es wieder anders. Und es ist so, dass einfach durch die Eigenschaften des menschlichen Sprachtrakts, dass wir nur bestimmte Wellenformen überhaupt erzeugen können. Das variiert zwar so über die Kulturen ein bisschen, aber es ist trotzdem ein relativ begrenztes Repertoire. Da drüben in der Schellingstraße, unsere Phonetiker, die kennen sich da besser aus. Die Praxis, die Konsequenz für die Praxis ist, dass man relativ viel von dem Signalverlauf vorhersagen kann. Dass es also nur einen relativ kleinen Raum an möglichen Wellenformen gibt. Dementsprechend kann ich mit vorhersagenden Codierungstechnologien eine Menge machen. Und ich werde jetzt über die verschiedenen Codecs gleich noch ein bisschen was sagen. Das einfachste ist natürlich ein Waveform-Codec. Das ist einer, der alle diese Vorhersagbarkeitseigenschaften nicht nutzt, sondern einfach versucht, die Wellenform zu übertragen, so wie sie geht und möglichst effizient zu übertragen. diesem Bild sieht man das schon so ein bisschen. Die Sprachqualität ist natürlich gut, da ist die Sprachqualität nach oben und hier sozusagen die Bitrate. Gleichzeitig ist man aber in dem Bereich auch hoher Bitrate. Also wir sind in hoher Qualität und hoher Bitrate. Dann gibt es eine Möglichkeit, die diese Vorhersage ganz stark ausnutzt, nämlich sogenannte Vocoder, die also wirklich versuchen, die Sprache sogar bis dahin, dass sie synthetisieren. Die haben eine extrem schlechte Sprachqualität zum Teil oder eine niedrige Sprachqualität, aber sind extrem sparsam in der Bandbreite. Und dann gibt es noch diese Hybrid-Codecs, die versuchen, so einen Kompromiss herzustellen. Also über die Waveform-Speech-Codecs muss ich nicht so viel sagen. Die kennen Sie eigentlich, Pulscode-Modulation und dann diverse Varianten davon, zum Beispiel DPCM, wo man so eine Prädiktion macht, das nächste Sample aus dem Vorhergehenden vorhersagt, ähnlich wie man es bei den Prädiktoren auf Bildern hat, dass man sagt, die einfachste Prädiktion ist, das nächste Sample ist so wie das letzte oder man extrapoliert in einer gewissen Richtung. Dann gibt es da auch adaptive Varianten davon, die being coded, da fehlt übrigens ein G, die versuchen während der Codierung sozusagen Eigenschaften, die jetzt passieren, anzupassen, also zum Beispiel so eine Prädiktion fortlaufend zu korrigieren, auch ganz ähnlich, wie man es bei prädiktiven Bildkompressionsverfahren kennen, wo man sagt, man hat eine bestimmte Prädiktion und kodiert dann, rechnet den Fehler in der Prädiktion immer mit und versucht dann entsprechend den durchschnittlichen Fehler zu kompensieren. Das sind also klassische Wellenform-Codecs, die im Prinzip eigentlich ganz allgemein sind und auch die Subband-Coding, das kann man dann schon wieder mehr mit auf Sprache spezialisieren, wo man sich auf Teilbänder konzentriert, manche Teilbänder rauslässt, manche stärker betont. Das ist für Sprache besonders gut geeignet. Und Adaptive Transform Coding ist das gleiche wie die adaptive prädiktive Codierung, aber im Frequenzraum übertragen. Was man manchmal liest irgendwo und vielleicht einordnen können sollte, sind solche Sachen wie Mu-Law oder Mu-Law und das A-Law. Das sind Dynamik-Kompressionsverfahren, also Compander-Verfahren, die komprimieren und expandieren. Die versuchen im Prinzip sozusagen das Signal auf einem einheitlichen Lautstärke-Level zu halten. Das heißt, die lauten Signale sozusagen zunächst mal in der Dynamik runter zu komprimieren, dass man dann eben sozusagen einen gleichmäßigen Pegel haben und damit auch eine geringere Schwankung der Werte, die tatsächlich entstehen. Aber das ist auch eine Geschichte, die außerhalb von jetzt wirklich den Codex so richtig passiert, der an vielen anderen Stellen bei der Codierung zum Beispiel von Audiodateien auch schon vorkommt. Lustiger sind vielleicht noch diese synthetisierenden Verfahren. Also wie gesagt, Vocoder sind ein bisschen hart. Was die machen, ist, dass die Sprachsynthese machen. Die versuchen wirklich die menschliche Spracherzeugung sozusagen nachzuempfinden durch ein physikalisches Modell. Und man analysiert die Eingabe, versucht sozusagen Spracherkennung zu machen und auf der Stelle, wo man es wieder reproduzieren will, die Sprache, synthetisiert man es mit einer Computerstimme, quasi synthetisiert man die Sprachausgabe. Das kann man natürlich optimieren, indem man nun auch das sozusagen wie eine Prädiktion benutzt und die Differenz zu dem tatsächlichen Signal noch abspeichert. Das heißt, man hat sozusagen einerseits so einen Vocoder, der tatsächlich Sprachanalyse, Sprachsynthese macht und nachdem der, wie wir wissen, immer Fehler macht, habe ich parallel dazu sozusagen die Differenz, ich synthetisiere schon bei der Analyse und bestimme die Differenz zum Originalsignal und übertrage die Differenz, zumindest gewisse Teile dieser Information, an die Zielseite und wende das da entsprechend drauf an. Also das muss man sich so irgendwie vorstellen, die Sprache, die hat sozusagen schon immer, das ist die Sprache, die reinkommt, die wird schon immer verglichen mit dem, was am Anfang muss man irgendwie mal starten, da ist die Synthese noch nicht da, aber fortlaufend ist es ja so, dass die Sprache analysiert wird und gleichzeitig synthetisiert. Und ich kann also die Eingabesprache muss ein bisschen eine zeitliche Verzögerung drin haben, mit dem vergleichen, was die Synthese des gleichen Sprachsignals nach Analyse liefern würde. Das heißt, wir haben also diese Geschichte, dass hier fortlaufend eine Excitation Generation, also die Anregung für den Sprachsynthesizer sozusagen erzeugt wird und ich mein Originalsignal mit dem vergleiche, was nach meiner Analyse und Anregung des Sprachsynthesizers rauskäme, da ist ein bestimmter Fehler, den ich bestimme, den wird man noch versuchen zu gewichten und zu minimieren und dementsprechend dann die Anregung des Sprachgenerators zu optimieren und auch natürlich den Fehler mit zu übertragen über einen Signalkanal, dass man es auf der anderen Seite beim Decoder berücksichtigen kann. Und der Decoder, der macht eigentlich nichts anderes, als im Idealfall bloß den Synthesefilter anzusprechen, das Sprachsynthesesystem mit diesen übertragenen Signalen. Wenn hier das schon so funktioniert hat, dass diese Rückkopplung das Signal schon optimiert hat, dann reicht es auch. Oder es kann sein, dass zusätzlich die Fehlerinformationen hier noch mit übertragen werden. Dann fließt die natürlich hier eine weitere Einheit noch mit rein, die sozusagen das Signal nochmal nachkorrigiert. Da gibt es auch Techniken, CLP und RPE, die das tatsächlich in der Praxis umsetzen. Was hat man denn so an Standards? Ganz viele Nummern. Die Nummern braucht man natürlich sich nicht merken, aber bloß um zu zeigen, dass diese ganzen Technologien eben auch standardisiert sind. Die 711 und die 721, 26, 27, das sind also die Standard-Waveform-Codex, die nichts Besonderes machen. Aber der 728 und 729 zum Beispiel, das sind wirklich solche hybriden Codex, die also Sprachsynthese optimieren und auf sehr niedrige Bandbreiten kommen, 16 Kilobit oder 8 Kilobit pro Sekunde, womit man also dann für die Sprache wirklich sehr, sehr wenig verbraucht. Übrigens ist ein ganz einfacher Hybrid-Codec, den ich vorher erwähnt habe, da war ja ein zweites Beispiel, nicht bloß selbst, sondern RPE, einer, den wir alltäglich benutzen, weil im GSM-Standard für die Mobiltelefone auch eine Form von dieser Hybrid-Codierung vorgesehen ist. Noch niedriger, kann man sich schon denken, wer noch niedrigere Bitraten braucht. Das Department of Defense hat einen Standard, der auf noch niedrigere Übertragungsraten geht, aber auf Kosten der Sprachqualität auch. Es gibt auch eine Reihe von offenen und modernen sozusagen Codecs, die in eine ähnliche Richtung gehen, von Global IP Sound zum Beispiel, die ILBC und ESAC, die auch mit so einer prädiktiven Codierung arbeiten und auch adaptiv funktionieren. Das soll jetzt bloß mal so ein bisschen zeigen, dass allein bei dem Thema Sprachcodec, Videocodecs kennen wir ja schon eine ganze Menge, die Auswahl, dass allein bei dem Thema Sprachcodec eben eine ganze Menge schon wieder an Entscheidungen da ist und die Systeme vielleicht auch gar nicht unbedingt alle miteinander kompatibel sind, je nachdem schon allein wie die Sprache kodiert wird. Ja, was lernen wir jetzt aus dem Ganzen? Also das eine ist, dass man nun natürlich darüber nachdenken kann, wie es weitergeht. Also was jetzt Videokonferenzen, Multimedia-Konferenzen weiter werden könnten. Das ist relativ offensichtlich, dass die nächste Entwicklung die sein wird, dass man solche virtuellen Kollaborationsräume, von denen man schon spricht, man sagt ja schon bei einer Telefonkonferenz, sie betreten jetzt den Konferenzraum, das ist wirklich die Ansage, die die Provider machen, dass man die wirklich zu physischen Räumen, also den physischen Räumen angelehnten Metaphern macht, 2D oder 3D, also insbesondere was ich schon des Öfteren gesehen habe mit mäßigem Erfolg, ist, dass solche Konferenzen dann in Second Life zum Beispiel durchgeführt werden, wo es ja auch eine Sprachübertragung gibt. Ist immer noch relativ störanfällig und suboptimal, aber geht zumindest in die Richtung, dass man sagt, ich betrete sozusagen einen virtuellen Konferenzraum und habe damit die eigentlich fast komplette Illusion dessen, was da passiert. Noch ein Stückchen anders kann man das natürlich, ohne jetzt einen rein virtuellen Raum haben, auch in den realen Raum integrieren, dass ich ein Instrumented Room benutze, einen Raum, in dem die Teilnehmer zum Beispiel über Tracking, deren Position erfasst wird, in dem es flexible Möglichkeiten gibt für Displays, um so eine Konferenz da zu realisieren. Das wäre ein Raum, den man für andere Dinge auch benutzen kann, als bloß für Konferenzen. Also was viele Displays an der Wand haben, einen steuerbaren Projektor vielleicht haben und ähnliches. Bis dahin, dass man nun so einen virtuellen Raum natürlich auch in die Realität einbettet, das wäre so Augmented Reality, was dann heutzutage immer noch heißt, dass die Leute irgendwelche Brillen aufsetzen müssen, aber dann sehen sie möglicherweise die anderen Teilnehmer in ihrem Raum. Ein bisschen komisch natürlich, wenn man dann selber wahrscheinlich schlecht zu erkennen ist mit der Brille und dann das eigene Gesicht wieder drauf montiert werden muss. Ein bisschen eine absurde Konstellation, aber auch das sind Dinge, die zumindest überlegt werden. Es gibt eine ganz andere Richtung, die man natürlich auch nochmal überlegen kann und die finde ich eigentlich nach wie vor ein bisschen unerklärlich, nämlich wie denn diese Innovationsprozesse passieren. Und da ist Videotelefonie, denke ich, schon was ein ganz schönes Beispiel, über das man noch ein bisschen länger philosophieren kann. Ich habe versucht, die Anfänge, die historischen Anfänge zu erklären und heutzutage ist es so, dass viele Leute immerhin Skype-Videotelefonie benutzen. Das ist so, dass langsam Breitennutzung kommt, dass Apple mit FaceTime versucht hat oder dabei ist, ein Massenprodukt zu etablieren, was eben auch die Mobiltelefone einbindet. Vielleicht ist es ja jetzt da angekommen, dass es im Alltag wirklich seinen Platz hat, aber es ist immer noch so ein bisschen nischenartig. Und wenn man sich überlegt, wie lange der Prozess ist, wie lange es die Technologie gibt, dann ist das schon irgendwie erstaunlich. Und so viele innovative oder weniger innovative Firmen haben versucht, das einzuführen. Und offensichtlich ist es, gibt es so ein Gesetz, also das hat ein ehemaliger Chef von mir mal vermutet, dass es so ist, dass Technologien einfach irgendwie in Schritten hintereinander passieren und dass es nicht gut ist, sozusagen einen Riesensprung zu machen, so wie das Picture Phone, weil man plötzlich irgendwie interaktives Video mit Mehrpunktkonferenzen den Leuten irgendwie vor die Nase setzt, wenn sie eigentlich die ganzen anderen Schritte noch nicht wirklich verstanden haben dass, oder benutzt haben, dass Video nun unabhängig vom Fernsehen über eine Leitung kommt, dass ich das Video individuell beeinflussen kann und so weiter. Das sind eigentlich so kleine Schritte, die zuerst mal in den Alltag rein müssen. Und irgendwann ist vielleicht mal die Reife da, dass sozusagen in der Kombination der anderen Technologien plötzlich doch sowas, was man eben schon seit langem irgendwie eigentlich könnte, im breiten Markt eingesetzt wird. Also Hindernisse verschwinden, jeder eine Kamera hat und solche Dinge. Also es ist auf jeden Fall ein höchst interessantes Beispiel, wenn man über technische Innovationen nachdenkt, gerade im Kommunikationsbereich, weil es wirklich unglaublich lang gedauert hat, bis es eingesetzt wird. Und es ist immer noch nicht klar, ob wirklich Videotelefonie, so wie in den Filmen, dann irgendwann mal Bestandteil des Alltags sein wird. So, das war's für heute. Das nächste Mal habe ich ein bisschen was Technischeres noch, aber auch was ganz Praktisches, was zu der Telefonie dazugehört, nämlich die Frage, wie diese Signalisierungsprotokolle funktionieren. Geht so ein bisschen die Rechnernetze, muss ich zugeben. Dankeschön für heute.